my wrestling, in my doubts, in my failures, you won't walk out. Your great love will lead me through. You are the peace in my troubled sea. Whoa, oh, you are the peace in my troubled sea.
Über diesen schwungvollen Start in den Gottesdienst. Und ich begrüße euch alle ganz, ganz herzlich. Schön, dass du da bist, heute zum ersten Mal vielleicht, vielleicht aber auch schon viele, viele, viele Male. Schön, dass du da bist, auch am Stream. Wir feiern zusammen Gottesdienst. Heute ist der vierte Sonntag nach Ostern. Wisst ihr, wie dieser Sonntag heißt? Kantate. Ja, die Leute, die die Losung gelesen haben, die haben das wahrscheinlich heute schon mitgekriegt. Heute ist der Sonntag Kantate. Und hinter diesem Namen Kantate, Kantare heißt singen, steckt der Vers aus Psalm 98, Vers 2. Singt dem Herrn ein neues Lied. Wir haben jetzt ein schwungvolles Lied zum Start gesungen. Und Lieder werden heute in diesem Gottesdienst unter anderem auch eine Rolle spielen. Bei denen, die wir selber singen, aber auch bei denen vielleicht, um die es in der Predigt geht. Wir haben nämlich heute auch einen ganz besonderen Gottesdienst. Heute ist Familie Hauck hier, und zwar Simon mit Beate und Hanna. Und Simon hält die Predigt und wird sich mit dieser Predigt hier vorstellen. Und ich merke, ich bin selber ein bisschen aufgeregt. Ich weiß jetzt nicht, wie es dir geht, aber irgendwie dachte ich, es ist schon ein bisschen anders als so ein anderer Gottesdienst. Genau, aber manchmal haben ja auch Lieder und Gebete, die wir sprechen, Sprengkraft, so wie Dynamit. Und das wünsche ich uns einfach, dass wir das alle miteinander heute in diesem Gottesdienst erleben. Dass wir spüren, Gottes Geist weht hier durch unsere Reihen, er berührt unsere Herzen und wir sind einfach offen für sein Reden und was er uns sagen und geben möchte. Ich möchte beten für uns alle und bitte euch, dazu aufzustehen. Guter Gott, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir heute Morgen hier sein können. Wir dürfen Gottesdienst feiern. Wir dürfen dich feiern, aber du feierst auch uns, weil du uns so lieb hast. Du möchtest uns begegnen heute Morgen. Und du hast für jeden von uns hier etwas vorbereitet. Danke auch, dass Simon heute die Predigt halten kann. Danke, dass er mit seiner Familie hier ist, dass wir zusammen diesen Gottesdienst feiern und dass wir uns heute auch kennenlernen können. Und wir bitten dich um all das, was heute Morgen hier sein wird, ganz besonders um deinen Segen. Wir bitten dich um dein Gelingen, dass du wirken kannst, dass wir offen sind und dass du, Heiliger Geist, uns wirklich auch berührst und bewegst. Du bist ein guter Gott, der uns liebevoll anschaut und dafür danken wir dir. Das tut uns gut und das lass uns jetzt erleben. Amen. Ja, und ich hole mal noch das Handmikro und ich bitte euch, Simon und Beate und Hanna, kommst du auch, Hanna, nach vorne. Wir haben gedacht, dass es schön ist, die drei als Familie kennenzulernen. Und ich habe, als wir das vorbereitet haben, gesagt, bringt doch bitte drei Gegenstände mit denen ihr etwas über euch verratet. Und ihr seht ja schon, da ist was in den Händen. Genau. Und ihr dürft jetzt einfach verraten oder zeigen, was ihr mitgebracht habt und ein bisschen erzählen zu euch, damit wir euch schon mal ein bisschen kennenlernen.
Ich breche mal das Eis. Ich bin Simon. Und ich habe eine Tasse mitgebracht, weil ich gerne Kaffee trinke. Das ist natürlich, ich weiß natürlich, dass ich mit dieser Aussage nur provozieren kann, aber es ist eine ganz besondere Tasse. Nicht nur, weil Dortmund gestern doch noch die Champions League sicher gemacht hat, sondern das ist die Tasse, die mir zu meinem Abschluss, in meinem Praktikum hier geschenkt worden ist, damals, als ich in Dortmund war. Und das ist eine Tasse, aus der ich gern viel Kaffee raustrinken kann. Also oft darf man die nicht voll machen, ansonsten wird es ein bisschen zittrig, aber ich trinke gerne aus dieser Tasse heraus und sie verbindet mich mit Gemeinde insgesamt.
Ja, danke schön.
Genau, ich bin Beate und Gemeinde ist ein gutes Stichwort und auch vor allem eine Tasse bei uns in der FEG Mannheim, wo wir gerade sind. Da bekommt man immer eine Begrüßungstasse, wenn man zum ersten Mal da ist. Und genau, da sind wir oder ich auch gerade viel aktiv und ich bin da gerade viel in der Kinder- und in der Familienarbeit unterwegs, die mir sehr viel Freude bereitet. Genau. Einfach zu mir, ich bin gelernte Erzieherin und Gemeindepädagogin. Ich habe noch einen Abschluss in Sozialmanagement gemacht, kurz vor Hannas Geburt. Und seitdem bin ich in Elternzeit. Und im Juli kommt auch Nummer 2. Da freuen wir uns sehr drauf. Und ich habe diesen Lavendel mitgebracht, weil ich sehr gerne bei uns auf unserem kleinen, beschaulichen Balkon unsere Kräuter zum Leben erwecke oder mich gerne darum kümmere und wir die auch sehr gerne zum Kochen nutzen.
Ja, ich brauche kein Handmikro. Wir haben als letztes hier noch den Wal mitgebracht. Der symbolisiert irgendwie Hannah, das ist ihr Lieblingstier. Aktuell spielt sie immer gerne Arche Noah. Wir haben so einen Ikea-Box und sie hat so ein paar Dutzend Tiere und dann werden alle Tiere einsteigen und dann müssen alle Tiere rein. Dann wird zugemacht, also sie ist sowohl Insasse als auch wie Gott verschließt sie die Türen oben und dann heißt Papa schieb, dann muss ich das die Arche auf sicheren Hafen bringen und das macht uns sehr viel Freude, mit Hannah gemeinsam unterwegs zu sein. Hannah ist ein richtiges Gemeindekind, normalerweise rennt sie immer durch die Reihen. Das bereitet uns auch sehr Freude, dass wir als Familie Gemeinde genießen können. Als anderen Gegenstand, den habe ich aber nicht mitgebracht, aber so viel noch zu mir. Ich habe jetzt im März meine Doktorarbeit abgegeben in evangelischer Theologie, Dogmatik. Und das war jetzt aber ein bisschen zu schwer und zu viel, also über 500 Seiten. Die kann man ja bei Zeiten, bringe ich die mal mit, dann könnt ihr die lesen oder auch nicht, wie die Interessen verteilt sind. Vielleicht soweit mal.
Das Thema noch?
Ah, das Thema ist die Überschrift, es geht um das Verhältnis von Glauben und Verstehen. Also ein sehr grundlegendes Thema und das habe ich mir bei einigen Theologen angeschaut und das hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht.
Okay, ja, herzlichen Dank für eure Vorstellung, für die drei Gegenstände und für euch alle heute, wenn der Gottesdienst zu Ende ist, 15 Minuten später, dürft ihr gerne alle wieder hierher kommen. Und dann haben wir Gelegenheit, an Simon vor allem noch Fragen zu stellen und ihn einfach auch weiter kennenzulernen und ja, noch ein bisschen mehr vielleicht auch zu seiner Arbeit und zu seinen Vorstellungen. Und jetzt haben wir einfach mal einen Eindruck von der Familie bekommen. Und Hannah ist jetzt erlöst und darf spielen. Danke euch.
Dankeschön.
Ich habe noch eine Information für euch, die Mittwochsnachrichten, die sogenannten bekommen und lesen, wissen das schon. Mittwochsnachrichten sind eine wöchentliche E-Mail, in der Termine der Gemeinde weitergegeben werden. Wer hier sitzt und sagt, oh, die möchte ich auch gerne haben, kann gerne hinterher am Infopunkt seine E-Mail-Adresse hinterlassen und bekommt die dann auch, kommt einfach mit in den Verteiler. In dieser letzten E-Mail steht eine herzliche Einladung zu einem Festival der Allianzmission. Und die Allianzmission ist die Mission, zu der ja, wir auch gehören, also zu dem Gemeindebund, Bund Freier Evangelischer Gemeinden. Die haben am nächsten Wochenende das Festival Herzschlag Global. Wer weitere Infos dazu möchte, googelt das am besten, da findet ihr ganz viel. Ich wollte das einfach nochmal in Erinnerung rufen. Dann möchte ich euch noch eine Information weitergeben. Ich habe immer wieder jetzt schon mal etwas von der internationalen christlichen Botschaft aus Jerusalem erzählt. Und die letzte Nachricht, die ich davon bekommen habe, ist, dass mit diesem Tag heute, dem 18. Mai, eine besondere Zeit anfängt. Vor 1700 Jahren, also im Jahr 325 nach Christus, fand ein Konzil statt. Das war quasi das zweite Konzil, das überhaupt stattfand, wo Christen und christliche Leiter sich getroffen haben, um zu überlegen, wie soll es mit Kirche und Gemeinde weitergehen. Und dieses Konzil, das war dieses Konzil von Nicea, das hat viele gute Folgen gehabt, aber hat auch dazu geführt, dass Juden und Christen mehr auseinandergegangen sind. Dass also Christentum sich sehr viel abgespalten hat von Judentum und quasi auch gesagt hat, das ist irgendwie auch falsch und die erkennen den Messias nicht an und genau, haben sich getrennt. Das Anliegen der ICEJ ist es jetzt. Dieses Konzil hat damals ungefähr 100 Tage gedauert. Von heute, 100 Tage weiter, sind wir beim 24. August. Sie sagen, wer Lust hat, wer daran denkt, wer sich vielleicht eine Notiz macht, kann in dieser Zeit einfach mal dafür beten, dass christliche Gemeinde, ich sage das jetzt mal so ganz allgemein, dass christliche Gemeinde sich wieder besinnt auf ihre jüdischen Wurzeln, dass wir beten für das Volk Israel, das, lesen wir in der Bibel, Gottes Augapfel ist, dass Gott mit dem Gott einen Bund geschlossen hat, der durch alle Zeiten gilt und Bestand hat. Also wir sind verbunden mit dem jüdischen Volk. Und ich möchte euch einfach motivieren in diesen 100 Tagen, wenn ich zwischendrin Moderation habe, vielleicht erinnere ich mich noch mal dran. Wer Lust hat, betet mit dafür, dass da etwas sich bewegt, dass auch im jüdischen Volk sich etwas bewegt, dass sie Jesus als Messias erkennen können. Auch das ist verheißen worden. Wir haben viel Gutes erfahren durch die Juden und auch unseren Glauben durch Juden bekommen. Jesus war selber ein Jude und hat in dieser Kultur gelebt. Und wir können jetzt mit unseren Gebeten, und wer Lust hat, auch mal einen Tag zu fasten dafür, muss man einfach gucken, was man mag, können wir auch ein Stück davon zurückgeben. Genau, und ich möchte jetzt einfach ein kurzes Gebet sprechen dafür und bitte euch dazu nochmal aufzustehen. Jesus, du selbst bist Jude gewesen und du hast als Jude gelebt. Immer wenn du irgendwo hingegangen bist, bist du in die Synagoge gegangen. Du hast dort die Menschen getroffen und du hast ihnen ja einfach die Botschaft weitergegeben von dem, was dein Vater will. Und du hast selbst so gehorsam das getan, was dein Vater wollte. Du bist für alle Menschen, nicht nur für die Juden, sondern für alle Menschen gestorben. Und du bist für alle Menschen auferstanden. Und wir wollen jetzt hier dafür beten, dass dieses Wissen, dieses Bewusstsein ganz neu auch entsteht. Dass wir dankbar sind für das, was auch aus dem jüdischen Volk gekommen ist. Dass wir einstehen für das jüdische Volk. Wir sind alle Menschen, wir machen Fehler, wir treffen auch Entscheidungen, die falsch sind. Und wie die politische Lage ist, das ist schwer zu beurteilen. Aber du hast gesagt, dein Volk ist auserwählt, es ist dein Augapfel. Und wir wollen Segen aussprechen über dein ganzes Volk und Segen dafür, dass das, was du versprochen hast, ja vor unseren Augen auch Wirklichkeit wird. Dass wir selber sehen, wie du handelst in deinem Volk und an deinem Volk und dass sie dich erkennen. Amen. Wir singen jetzt ein Lied. Für mich ist es neu, vielleicht für andere auch. Aber es hat einen sehr bewegenden Text. Es geht in diesem Lied um Sehnsucht. Wir haben nach vielen Dingen vielleicht Sehnsucht, aber vielleicht heute Morgen hier auch Sehnsucht danach, Gott zu begegnen, seine Stimme wirklich zu hören, für mich ganz persönlich. Wir haben vielleicht auch Sehnsucht, Ängste über Bord zu werfen, etwas zu erleben, wo Gott eingreift, unser Herz für ihn zu öffnen. Ich lade euch ein, singt dieses Lied mit, hört es euch einfach an und betet es mit.
Atme dich ein, du belebst all mein Sein.
Ich lese den Predigttext. Der steht in Apostelgeschichte 16, die Verse 23 bis 34. Nachdem man ihnen viele Schläge gegeben hatte, warf man sie ins Gefängnis und trug dem Gefängniswärter auf, sie in sicherem Gewahrsam zu halten. Auf diesen Befehl hin führte der sie in den innersten Teil des Gefängnisses und legte ihre Füße in den Block. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas zu Gott und stimmten Lobgesänge an, und die anderen Gefangenen hörten zu. Da gab es auf einmal ein starkes Erdbeben und die Grundmauern des Gefängnisses wankten. Unversehens öffneten sich alle Türen und allen Gefangenen fielen die Fesseln ab. Der Gefängniswärter fuhr aus dem Schlaf auf, und als er sah, dass die Türen des Gefängnisses offen standen, zog er sein Schwert und wollte sich das Leben nehmen. Er meinte, die Gefangenen seien geflohen. Paulus aber rief mit lauter Stimme: Tu dir nichts an, wir sind alle da. Jener verlangte nach Licht, stürzte sich ins Innere und warf sich am ganzen Leib zitternd Paulus und Silas zu Füßen. Er führte sie ins Freie und sagte: Große Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Sie sprachen: Glaube an Jesus, den Herrn, und du wirst gerettet werden, du und dein Haus. Und sie verkündigten ihm und allen, die zu seiner Familie gehörten, das Wort des Herrn. Und er nahm sie noch zur gleichen Nachtstunde bei sich auf und wusch ihre Wunden und ließ sich und alle seine Angehörigen unverzüglich taufen. Dann führte er sie in seine Wohnung, ließ den Tisch bereiten und freute sich mit seinem ganzen Haus, weil er zum Glauben an Gott gekommen war. Ich möchte noch ein Gebet für die Predigt sprechen, und ihr dürft noch mal dazu aufstehen. Heiliger Geist, wir bitten dich jetzt einfach, dass du sprichst zu uns, dass Simon die Worte sagt, die du willst, dass er sie sagt, dass er Vollmacht hat, von dir zu predigen, und dass wir Vollmacht haben, zu hören. Rühre du uns an und sprich zu uns. Amen.
Was passiert, wenn deine Berufung im Kerker endet? Was passiert, wenn deine Berufung im Kerker endet? Ich finde, diese Frage kann man sich stellen. Vor allem, wenn man diesen Text anfängt zu lesen, den wir gerade gehört haben, mitten raus. Und denkst, boah, was? Gefängnis? Mitten in einer Zelle, die Füße eingespannt in einen Pflock, bewegungsunfähig, mitten in der Nacht, festgesetzt. Da können einen Gedanken kommen. Da kann man anfangen, sich Fragen zu stellen. Was passiert, wenn deine Berufung in einem Kerker endet? Und diese Frage stellt sich deswegen, weil Paulus und Silas, um die es hier geht, eigentlich eine richtig krasse Aufbruchssituation davor hatten. Der Beginn von Kapitel 16, der Aufbruch zur zweiten Missionsreise des Paulus. Und dann, wie beginnt sie? Mit einer Vision. Nachts träumt Paulus, nachdem sie nicht wissen, wo sie hin können. Und dann ruft ein Mann aus Makedonien, komm herüber und hilf uns. Komm herüber und hilf uns. Gott ruft. Voller Klarheit, da bleibt nichts offen. Aufbruch rüber nach Europa. Ein ganz großer Moment in der Geschichte des Christentums. Was für ein starkes Ausrufezeichen, was für eine Berufung. Kommt herüber und helft uns. Das ist eine Berufung, mit der kann man arbeiten. Erste Station, wenige Verse danach. In Philippi sind sie angekommen und ja, es geht okay los. Da ist Lydia, eine Frau, die sie kennenlernen, in ihrem Haus. Gibt es erste Veranstaltungen, erste Treffen. Da sind Gespräche, die entstehen. Und dann gibt es aber vor allem Widerstände. Da ist eine Frau, die läuft Paulus und Silas hinterher. Die hat einen Wahrsagegeist und Paulus heilt sie. Ein Wunder, eine große Tat. Aber die Herren von dieser Frau, die Sklavenhalter, die verlieren damit ihre Einnahmequelle. Und die sind alles andere als zufrieden. Ganz im Gegenteil, die machen Stunk. Sie verleumden Paulus und Silas, sie wiegeln das Volk auf und sie werden geschlagen, sie werden manipuliert, sie werden eingebuchtet und das nicht irgendwo, sondern ins Innerste werden sie hineingeführt von einem Gefängniswärter, die Füße fest eingespannt, sodass sie gedemütigt sind und nicht weg können. Ohne dass ihnen Recht und Ordnung widerfahren ist. Ohne, dass sie eine Perspektive bekommen haben, ohne ein Verfahren, obwohl sie römische Bürger sind. Das ist die Situation. Was ist mit ihrem Aufbruch? Was ist mit ihrer Situation? Was ist, wenn diese Berufung, die sie gehört haben, eigentlich nach weniger kurzer Zeit im Kerker endet? Und ich frage dich, was bleibt von deiner Berufung? Was bleibt von unserer Berufung, die wir vielleicht gehört haben, vielleicht nicht ganz so laut und deutlich? Was bleibt von deiner Berufung, wenn sie in einer Sackgasse endet? Wenn sie ins Dunkle führt und wenn du da sitzt, vielleicht ähnlich wie Paulus und Silas, und sagst, was ist hier los? Wo sind wir? Ich finde, das ist eine tiefe Anfechtung, mit der dieser Text, den wir heute haben, startet. Mit der Anfechtung, unter einer klaren Perspektive loszugehen, mit der klaren Perspektive, Gott hat uns gerufen, Gott hat uns geführt, er hat uns berufen. Und dann endet man in einer Sackgasse. Schlimmer noch, in einem Kerker. Und ich finde, dass dieser Bibeltext diese Frage, diese Herausforderung deutlich markiert. Und diese Frage, die ich eingangs gestellt habe, was passiert, wenn deine Berufung im Kerker endet? Ich finde, dass dieser Text darauf Antworten gibt. Vor allem aber dadurch, dass diese Frage verschoben wird. Und ich möchte das mit euch in den kommenden 20 Minuten anschauen, wie sich diese Frage verschiebt. Es sind drei Teile. Und ich habe das überschrieben, Berufung zwischen Brüchen und Aufbrüchen. Also deine Berufungssituation zwischen Brüchen und zwischen Aufbrüchen. Da sitzen die beiden nun, Paulus und Silas, im Gefängnis. Und dann ist Mitternacht. Mitternacht ist da jetzt keine Uhrzeit mit gemeint, einfach nur 0 Uhr, sondern Mitternacht meint im biblischen Kontext die tiefste Stunde der Nacht. Dunkelheit. Unsicherheit. Und da gehen die Gedanken durch den Kopf. Körperlich geschlagen, seelisch missbraucht worden und erniedrigt, ungerecht behandelt, perspektivlos. Wenn ich mich nur so ein bisschen in die Situation reinfühle, ich muss gar nicht weit denken, da merke ich schon, dass mir viel weniger schon manchmal ausreicht. Ich merke, ich bin schnell ärgerlich und wütend, wenn mir Unrecht passiert. Wenn ich den Eindruck habe, da ist jemand, der will mich einfach missverstehen. Oder wenn ich den Eindruck habe, hier redet jemand schlecht über mich. Da ist jemand nicht ehrlich und behandelt mich ungerecht. Ich werde sauer oder wütend, wenn ich merke, hier ist jemand, der bewusst Dinge verdreht und wenn ich zum Spielball werde. Und oft verfliegt aber so ein Ärger schnell und dann kommt es eher auch zu solchen dunklen Momenten in der Nacht, dass ich mich hin und her wälze in meinem Bett und meine, warum hat er das gemacht? Warum mag er mich nicht oder was ist hier passiert? Und ich brauche viel weniger und schon bekomme ich es mit der Angst zu tun und bin verzweifelt. Was passiert, und jetzt etwas Größere gefragt an dich, wenn deine Berufung im Kerker endet? Wenn da Verzweiflung ist, wenn sich bei dir Orientierungslosigkeit halt breit macht, Wenn ich mich hin und her wälze und mir diese Frage stelle, Gott, was ist eigentlich los? Was tust du dann? Was tue ich dann? Paulus und Silas, da heißt es, um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas zu Gott und sie stimmten Lobgesänge an. Und die anderen Gefangenen hörten zu. Hier bricht das erste Mal dieser Text mit meinen Erwartungen, mit meinen Vorstellungen. Es wird uns nicht berichtet, dass die klagen. Es wird uns nicht berichtet, dass sie in Selbstmitleid verfallen. Es wird uns nicht berichtet, dass sie wütend werden, dass sie rumschimpfen, dass sie vielleicht sogar noch aufeinander wütend werden, was ich mir auch vorstellen könnte, dass man sagt, du hast uns doch hierher geführt. Nein, du, nichts davon ist die Rede. Dieser Text bricht mit meinen Erwartungen und mit meinen Selbstverständlichkeiten, was ich mache. Nein, sie loben mitten in der Nacht. Was passiert, wenn deine Berufung im Kerker nicht endet? Was passiert, wenn im Gefängnis, in der Dunkelheit, nicht das Ende ist, sondern sogar noch ein Aufbruch ist? Ein Aufbruch, Gott zu loben, Gott zu singen. Vor diesem Vers her hat eben dieser Sonntag im Kirchenjahr seinen Namen, Kantate singt. Das ist der Kontext, nicht ein Singen, wenn es gut geht, sondern ein Singen in der tiefsten Nacht. Hast du das auch erlebt, dass vielleicht diese tiefsten Krisen nicht das Ende deiner Berufung sind? Dass vielleicht dort etwas aufbricht und ein Gotteslob deutlich wird, ein lautes Singen? Was wäre, wenn das Lobpreis wäre? Ich liebe Lobpreis, wenn ihr ihn hier vorne macht und ich genieße das. Aber ich habe mir vorgestellt, Lobpreis nicht im Gottesdienstraum, schön mobiliert, gut geheizt, sondern Lobpreis in einem Kerker mit nicht gefliest, es tropft überall, es ist kalt und nass. Lobpreis zusammen dann zu stehen und nicht alleine, sondern zusammen Gott zu singen und ihn zu loben. Und das ist die erste Verschiebung, die ich wahrnehme, ein erster Aufbruch mitten im Bruch, den sie erlebt haben. Was ist, wenn deine Berufung nicht endet im Gefängnis? Und dann passiert, jetzt bin ich ein bisschen weit, hier, da muss ich hin, dann passiert das Ungeheuerliche. Dann das Wunder, auf das ich vielleicht dann auch gewartet habe ein bisschen. Es wird berichtet von einem Erdbeben. Da gab es auf einmal ein starkes Erdbeben und die Grundmauern des Gefängnisses wankten. Unversehens öffneten sich alle Türen und alle Gefangenen fielen die Fesseln ab. Gott greift ein, er lässt seine Leute nicht im Stich. Paulus und Silas werden freigesetzt. Das ist ein großes Wunder, es ist ganz klar, seine Leute lässt er nicht im Stich. Und was ist meine Erwartung? Jetzt geht's rund. Aufbruch, packt die Sachen los nach draußen. Jetzt geht die Berufung richtig los. Aufbruch in die Freiheit. Bringt euch in Sicherheit, will ich ihnen zurufen und sagen. Komm, Paulus und Silas, das ist das, worauf wir gewartet haben. Doch Paulus und Silas bleiben. Paulus und Silas bleiben. Sie nutzen ihre neu gewordene Freiheit nicht. Sie bleiben im Gefängnis. Da brechen die Türen auf. Das, worauf man nur wartet, das, worauf ich warte, ein Wunder, Gott zeigt endlich, wie stark und mächtig er ist. Und die bleiben einfach sitzen im Gefängnis. Was ist, wenn deine Berufung nicht im Kerker endet, sondern wenn Gott ein Wunder tut und dich befreit? Was tust du dann? Szenenwechsel. Ganz in der Nähe, in derselben Nacht. Da ist jetzt einer, der gerade nicht Freiheit erlebt, sondern für den es richtig bitter ist. Der Kerkermeister wacht auf, hat das Erdbeben mitbekommen, erfährt, dass die Türen offen stehen und dann rechnet der eins und eins zusammen. Sind die Gefangenen frei, dann geht's mir an den Kragen. Ich habe Sicherheitsverwahrung garantiert, die kann ich nicht halten. Entweder werde ich selber eingesperrt oder, was noch wahrscheinlicher ist, die bringen mich um. Der Kerkermeister, der sieht noch eine Option. Der sagt, bevor es mir angetan wird, tue ich es mir selber an. Ich will mich direkt in mein Schwert stürzen, so wird es berichtigt. Da ist ein Mann in Lebensgefahr. Ein Suizidgefährdeter, so muss man es ganz klar benennen. Da ist jemand mitten in seinem Todeskampf. Am Ende seiner Kräfte, ausweglos. Der Mann, der Kontrolle hatte, der die Schlüssel selbst für die hochbewachten Türen hatte in diesem Gefängnis, der die Kontrolle hatte, der mit dicken Seilen Menschen gebunden hatte, dem zerrinnen die eigenen Fäden des Lebens jetzt in der Hand. Der ist am Ende mit seinen Perspektiven. Was passiert, wenn deine Berufung in diesem Kerker sich erfüllt? Was passiert, wenn die Berufung sich erfüllt? Und wieder bricht hier der Text mit meinen Selbstverständlichkeiten. Es geht nicht primär darum, dass Paulus und Silas jetzt einfach nur körperlich, physisch frei sind. Das Wunder ist nicht dazu da, dass Paulus und Silas endlich sagen können, ja, ich gehe los. Sondern es geht um einen unfreien anderen. Die Freiheit öffnet den Blick für einen, der in Not ist, der unfrei ist. Ein Blickwechsel. Dieser Kerkermeister in seiner Not, eine Situation, die auch heute Menschen machen, am Ende zu sein. Suizidgefährdet, lebensmüde, nicht ein noch auswissen. Am Ende sind und sagen, ich habe eigentlich nur noch eine einzige Option. Da endet meine Berufung hier in diesem Gefängnis, da ist alles aus und vorbei. Der Zerbruch eines Lebens. Und dann halt es mit diesem Vers, Paulus aber rief laut, tu dir nichts an, denn wir sind alle hier. Tu dir nichts an. Dieser Ruf durchbricht die Todesspirale des Kerkermeisters. Tu dir nichts ein, halte ein, wir sind da, wir sind geblieben. Du bist nicht allein. Du brauchst dich hier nicht umbringen. Dieser Ruf des Paulus durchbricht die Ausweglosigkeit, bricht die düsteren Gedanken dieses Menschen, der lebensmüde geworden ist. Was passiert, wenn deine Berufung nicht in einem Kerker endet? Was passiert, wenn sich gerade in diesem Gefängnis, wo du es als letztes erwartet hast, deine Berufung sich erfüllt? Paulus und Silas bleiben trotz ihrer Freiheit in diesem Gefängnis und dann ist das genau der Ort, wo sich ihre Berufung erfüllt. Der makedonische Mann, der im Traum begegnet ist, der zu Paulus ruft und sagt, hey, komm herüber, hilf uns. Dieser Mann steht jetzt vor ihm und wird ihn fragen, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Da ist ein Mann, der Hilfe braucht, mitten im Gefängnis, dort, wo man es als letztes erwartet hat. Und Paulus und Silas retten eben nicht ihre eigene Haut, sondern sie bleiben in der Situation, um für den, der sonst keine Rettung hat, da zu sein. Mich fasziniert das, wie Gott diese gesamte Situation, auch mit der Ausweglosigkeit, die ich dort wahrnehme, die ich dort lese nach den ersten Versen, wie Gott diese Situation verändert und wandelt. Wie Gott durchbricht in das Leben dieses Menschen und ihm erstmal zuruft, vielleicht der erste Ruf, der überhaupt erst einhält, bitte tu dir nichts an. Wir sind alle da. Es geht nicht nur um die Rettung von Paulus und Silas, sondern es geht darum, dass genau an diesem Ort ihre Berufung, der Grund, warum sie überhaupt aufgebrochen sind zu ihrer zweiten Missionsreise, der Grund, warum sie losgegangen sind, dass der sich genau hier erfüllt, indem sie für diesen einen Menschen, der ausweglos ist, der sonst nichts hat, zur Hilfe werden dürfen. Tu dir nichts an, wir sind alle hier. Ich bin hier, sagt Gott, und ich will mit dir noch was machen. In all deinem Zerbruch, in all dem Ende, das du siehst, ist das noch nicht das Ende, sagt Gott zu diesen Menschen. Paulus und Silas, die Gefangenen, die Unterdrückten, die sollen zur Hilfe werden für diesen Kerkermeister. Was für eine krasse Situation. Und dann habe ich nachgedacht, vielleicht ist die zwar nochmal in einer besonderen Art und Weise krass, aber nicht ungewöhnlich. Ich habe nachgedacht an all die Situationen von Mobbing, die ich aus meinem eigenen Leben kenne, die mir erzählt wurden, die du vielleicht aus deinem Leben kennst. Mobbing, das vielleicht lange zurückliegt, aber auch Mobbing, das du selbst gerade erlebst, sei es in der Schule, vielleicht sogar in der Familie oder aber auf dem Arbeitsplatz, wo eine Person dir wirklich zu so einem Gefängnis wird, die dich einsperrt, die dir deinen Kopf verhext, dein Herz schwer macht. Und wie schön wäre es, vielleicht wie oft hast du es schon gebetet und dir gewünscht, Herr Gott, nimm ihn einfach weg, ich will raus aus dieser Situation. Ich will gerettet werden. Und wie schön wäre es, wenn Gott das tun würde? Und ich habe mich gefragt, ob das also für mich auf jeden Fall eine Herausforderung ist, wenn ich da an meine Situation zurückdenke, wenn sich in dieser Situation der Befreiung auf einmal einstellt, da ist der Mobber, zeigt sich als der, der gefangen ist. Als der, der in schwerer Not ist. Als der, der eigentlich mit seinem Leben nicht so viel anzufangen weiß. Was wäre, wenn Gott auch ihn erreichen will und ihn aus einer echten Krise herausführen will? Was geschieht, wenn deine Berufung nicht im Kerker endet, sondern wenn es darum geht, dass dieser Kerkermeister, der sonst niemanden hat, dass dem geholfen wird? Und wenn Paulus und Silas gegangen wären und nicht geblieben wären, weiß ich nicht, was mit diesem Mann passiert wäre. Was passiert, wenn in deinen dunklen Stunden auf einmal was passiert und dann bekommst du eine Perspektive? Dann bekommst du den Blick geschärft für einen anderen, der da auch Hilfe braucht und dem du vielleicht zur Hilfe werden kannst. Wie verrückt wäre das denn? Der Kerkermeister ist erschüttert. Das ist nicht das Ende, der ist jetzt nicht happy und gerettet direkt. Da geht die Geschichte erst los. Aber dieser Ruf, tu dir nichts an, hat überhaupt erst mal eine Begegnungs-, eine Beziehungsebene eröffnet. Da heißt es dann, jener verlangte nach Licht, er stürzte sich ins Innere und warf sich am ganzen Leib zitternd Paulus und Silas zu Füßen. Er führte sie ins Freie und sagte, große Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Sie sprachen, glaube an Jesus, den Herrn, und du wirst gerettet, du und dein Haus. Der Kerkermeister braucht Licht. Die, die in der Dunkelheit sitzen, die sind auf einmal die, die Licht geben können. Und hier dreht sich jetzt diese gesamte Ordnung, diese gesamte Gefängnisordnung einmal um. Der Kerkermeister braucht Rettung und es bricht aus ihm heraus, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Ich brauche Hilfe in meiner Not, in meinem Gefangensein, in dem, dass es am Ende ist mit mir. Was kann ich tun? Ein Mann, der nach Rettung lechzt und der Hilfe braucht. Und diese Antwort, die Paulus und Silas dann da geben, die ist so kurz und prägnant und gleichzeitig so zentral. Glaube an Jesus, den Herrn. Und du und dein Haus werden selig werden. Glaube an Jesus Christus. Und ich musste in der Vorbereitung nochmal denken, na, das ist doch der gleiche Glaube. Das ist der gleiche Glaube an Jesus, der auch Saulus, als er noch Saulus war, widerfahren ist. Saulus selbst war doch eigentlich dieser Kerkermeister, der andere verfolgt hat und umgebracht hat. Er ist ihm doch gar nicht so unähnlich. Und auch ihm ist Jesus begegnet und daraus ist eine Wandlung passiert. Und jetzt darf er diesem Kerkermeister sagen, hey, glaube nur an Jesus. Und es ist viel spannender eigentlich, sich noch anzuschauen, neben dem, was Paulus ihm sagt, was er ihm nicht sagt. Kein moralischer Appell, keine Schimpftirade, keine Beleidigung, sondern schlicht und ergreifend, glaub an Jesus, den Herrn. Und wir lesen danach die Verse und ich muss hier leider etwas abkürzen. Es wäre spannend, jetzt nochmal eine eigene Predigt darüber zu halten, was passiert eigentlich? Was passiert, wenn in diesem Kerker deine Berufung überhaupt erst beginnt? Diese Lebensgeschichte anzuschauen und was sich daraus entwickelt. Der Kerkermeister, und das ist das Erste, der Kerkermeister, der zuvor Wunden zugefügt hat, der wird jetzt zum Heiler. Wir können diese Glaubenswerdung nachvollziehen. Und es ist ganz interessant, dass uns kein Bekehrungserlebnis berichtet wird. Also nicht, was er jetzt konkret gesagt hat, wie hat er jetzt gebetet. Übrigens, im Neuen Testament haben wir das fast nirgendwo. Wir haben nirgendwo ein klassisches, wie wir es vielleicht uns vorstellen, Bekehrungserlebnis. Aber umso besser oder umso spannender finde ich, was wir haben, nämlich was passiert. Wir sehen nicht direkt, wie dieser Mensch zum Glauben kommt, aber wir sehen die ersten Auswirkungen seines Glaubens. Und das ist das, was mich fasziniert. Der Glaube an Jesus Christus, der verändert. Und der verändert, und das finde ich so faszinierend, der die Füße in den Flock gesetzt hat, der bewegungsunfähig gemacht hat, der geht auf die Knie und wäscht die Füße. Glaube an Jesus orientiert sich an dem, was Jesus vorgetan hat. Jesus hat die Füße seiner Jünger gewaschen. Und nun tut es der Kerkermeister und wird vom Schänder zu einem, der heilt und hilft. Er lässt sich taufen mit seinem Haus. Auch das wäre noch ein Punkt. Ein Aspekt ist mir jetzt noch wichtig geworden, den ich weitergeben will. Er lädt zu einem Fest ein. Der Kerkermeister lädt die Gefangenen ein, sie setzen sich hin mit seinem ganzen Haus und sie essen zusammen. Auch das ist natürlich ein Bild für das Abendmahl, für die vielen Gastmähler, die Jesus gehalten hat. Der Kerkermeister wird zu einem, der einlädt an seinem Tisch und sie feiern ein großes Fest. Das ist das, wie der Glaube an Jesus diesen Menschen verändert. Was ist, wenn in diesem Kerker deine Berufung beginnt und neu aufbricht? Dieser Bibeltext, und damit komme ich zum Abschluss, der bewegt mich, der fordert mich heraus. Er verschiebt die Perspektiven, die ich habe, die Selbstverständlichkeiten, die ich habe, werden irritiert. Und doch nochmal will ich am Ende diese Frage von Anfang in den Fokus rücken. Was passiert, wenn deine Berufung im Kerker endet? Der Text antwortet in dreifacher Hinsicht, indem er den Fokus verschiebt in dieser Frage, indem er fragt, was geschieht, wenn deine Berufung nicht endet? Weil da andere Menschen sind, mit denen du zusammen Gott loben kannst. Gerade in den dunkelsten, angefochtesten Stunden, da sitzt noch ein anderer mit dir. Und obwohl du es nicht für möglich gehalten hast, vielleicht sagt er, hey komm, wollen wir Gott loben? Was wäre, wenn deine Berufung in der Dunkelheit nicht endet, sondern du gemeinsam den Kerker erfüllst mit dem Lobgesang für Gott? Was passiert, wenn deine Berufung sich im Keller erfüllt? Deine Erwartungen übertrifft, du hast nichts mehr erwartet und dann passiert etwas und du darfst bleiben. Und du darfst deinen Blick zu einem anderen, zu einem unfreien anderen wenden, der deine Hilfe braucht. Wem kannst du in deinem Leben zurufen und einfach nur sagen, hey, tu dir nichts an, ich bin da. Tu dir nichts an, ich bin da. Und was geschieht, wenn im Kerker deine Berufung aufbricht, neu wird, entsteht? Wenn dort ein Neuanfang möglich ist und sich durch den Glauben an Jesus einiges verändert? Und sollte es trotzdem sein, dass du am Ende sagst, was passiert eigentlich, wenn meine Berufung im Kerker endet? Wenn das doch letztens die Frage ist, die dich gerade umtreibt, dann will ich dir sagen, dann gilt es, das Wesentliche neu in den Fokus zu nehmen. Glaube an Jesus, den Herrn. Wenn deine Berufung im Kerker endet, dann gilt es deutlich zu machen, deine Berufung ist nicht dort, wo deine Situation gut ist. Deine Berufung entscheidet sich nicht daran, wie es dir letzten Endes geht. Deine Berufung hängt nicht an dir und deinem Empfinden und deinen Umständen, sondern deine Berufung hängt an einem Gott, der deine Ohnmacht nimmt, der deine kleine Kraft gebraucht und sagt, bleibe hier und ruf es zu. Amen.
Ich denke, dass diese Predigt in euch Gedanken und Gebete wachruft. Und ihr habt einen kleinen Moment Zeit, einfach jeder für sich ein Gebet zu Gott zu sprechen. Und das, was euch jetzt bewegt, was ihr auf dem Herzen habt, ihm zu sagen. Und ich habe Lisa und Volker gebeten, dann für uns alle zusammen ein Gebet zu sprechen und ihre Gedanken einfach laut zu sagen. Ihr dürft gerne schon kommen. Und wir haben jetzt einen kleinen Moment Stille. Sprich dein eigenes Gebet, sage Gott, was in dir jetzt gerade los ist. Und dann beten die beiden.
Ja, Vater. Vater, ich danke dir einfach, dass du bei uns bist, auch ja, wenn wir in der Sackgasse stecken, wenn es irgendwie aussichtslos erscheint, dass du trotzdem bei uns bist, auch ja, wenn wir das manchmal nicht so ganz spüren können. Und ich möchte dich einfach bitten, dass du uns persönlich einfach ja, die Augen öffnest und den Blick weitest für Menschen, die gerade in so einer Sackgasse sind, die ja einfach Zuwendung brauchen, Gemeinschaft brauchen und ja deine Liebe einfach brauchen, dass wir das erkennen können, dass wir auf diese Menschen zugehen können und ja einfach gemeinsam in dieser Sackgasse sein können und ja, füreinander da sein können. Dass ja, wir das nicht alleine durchstehen müssen, sondern gemeinsam ja, eins sein können und einfach mit dir das durchstehen können. Amen.
Vater, du hast uns diesen Text geschenkt und wir sind berührt davon, dass Paulus und Silas in dieser Dunkelheit, in der Not ihrer Seele, dich angerufen haben. Ja, das ist nicht selbstverständlich, aber du hast ihnen das geschenkt, dass sie ihren Blick wenden von all dem Leid hin zu dir. Und ich danke dir für diese Aufbrüche, die in dem Text sehr, sehr deutlich werden und für all die Überraschungen. Vater, du kennst unsere Not. Du kennst auch die Dunkelheit unserer Seelen und das, was ein jeder von uns aushält. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, den Blick auf dich zu wenden, ein Lied zu singen, Menschen zu suchen, die mit uns beten. Ich bitte dich, Herr, dass du einfach auch die Not unserer Seele nutzt und daraus eine Berufung machst. Ich bitte dich um deinen Segen. Danke, dass du da bist, immer und überall. Und danke, dass du es wendest, dass du es gut machst, dass du wirklich Neues schaffst. Schenk, dass wir festhalten an dir. Amen.
Wir haben jetzt auch eine Zeit, Gott zu loben. Und ich lade euch dazu ein, mitzusingen, zu hören, zu beten, aufzustehen, sitzen zu bleiben, wie es gerade gut ist für euch. Und die Band wird uns durchführen.
Dein Plan ist größer, reiß Mauern ein.
solange ich noch rufen kann, mein Gott, mein Gott ist groß. Mein Gott sitzt auf dem Thron. Ich singe laut, solange ich noch singen kann. Ich rufe es aus, solange ich noch rufen kann, mein Gott.
Ich dachte gerade, es ist eine Entscheidung. Es ist die Entscheidung, was ich tun will, wenn ich merke, um mich herum oder in mir drin ist es dunkel. Und ich weiß das von mir selber. Ich habe immer wieder auch solche Situationen erlebt. Noch vor kurzem, wo ich dachte, oh, wie soll das jetzt alles gehen? aber es ist eine Entscheidung und dieser letzte Satz, der Sieg, Gott, dein Sieg, er gehört dir allein. Daran können wir uns festhalten, daran können wir uns festklammern. Und das können wir schreien und singen, Gott hört das. Wir dürfen uns an ihn wenden. Ich möchte, bevor ich euch den Segen zuspreche, euch einladen für die Viertelstunde, die wir jetzt zwischendrin haben. Holt euch einen Kaffee und einen Tee, quatscht ein bisschen und kommt gerne alle dann wieder hierhin, dass wir mit Simon ins Gespräch kommen können. Vergessen habe ich am Anfang, dass wir natürlich eine Kollekte einsammeln. Und Sydney hat schon gewunken mit dem Beutel. Gebt die Beutel doch gerne jetzt durch die Reihen. Danke, dass ihr das tut. Und legt gerne alle das, was ihr könnt, da rein. Das Geld ist für all die Arbeitsbereiche und alles, was unsere Gemeinde ausmacht und das Gemeindeleben. Ich lade euch aber auch ein, auch wenn die Zeit heute ein bisschen kürzer ist, wer sagt, ich brauche und möchte und wünsche mir jetzt ein persönliches Gebet. Hier vorne sind gleich Mitarbeitende, die gerne bereit sind dazu. Oder sprich jemand anderen an, zu dem du auch Vertrauen hast. Auch wer etwas Größeres bewegen möchte, kann sich an das Seelsorgeteam wenden und einen Termin ausmachen. Die stehen dort hinten am Tisch oder eine Person davon. Ja, und ihr alle seid einfach herzlich eingeladen, gleich Simon und seine Familie, aber ich denke erstmal vor allem Simon, mehr kennenzulernen. Ich warte jetzt eben noch, bis der Beutel durchgegangen ist, ja. Take your time. Und die, die schon so weit sind, dürfen sich jetzt gerne schon hinstellen für den Segen. Ich segne dich mit Siegesrufen über deine Errettung. Ich segne dich mit Freudenrufen über Gottes eingreifende Hand, die dich von den Werken deiner Feinde und deiner selbst rettet. Ich segne dich mit Freude darüber, wie kreativ Gott dich aus kleinen und großen Dingen, aus gewaltigen Krisen und kleinen Verwirrungen rettet. Ich segne dich, dass du so oft erlebst, wie Gott dich aus deinen Problemen rettet, dass du zuversichtlich wirst. Denn deine Probleme sind eine Gelegenheit für Gott, sich darin als stark zu erweisen. Ich segne dich, dass du das rettende Eingreifen Gottes so oft erlebst, dass du dich bei ihm sicher fühlst. Ich segne dich im Namen des Allerhöchsten, der deine Zuflucht und die feste Burg ist, zu der du läufst und wo du in Sicherheit bist. Amen. Schöne Pause, bis gleich.